Hallo, hallo, hallo alle zusammen. Mir geht es öfter wie dem Comedian Louis C.K., macht auch ab und zu Witze drüber oder hat sie früher gemacht, dass er nicht weiß, wie er eine Show beginnen soll. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Aber natürlich ist das eine fantastische Überleitung zum Thema. Louis C.K., falls ihr das nicht mitbekommen haben solltet, wenn ihr auf dem Mond lebt, in einer Höhle. Louis C.K. wurde, was man gemeinhin gecancelt nennt. Das bedeutet, er hat etwas getan, was keine juristischen Konsequenzen nach sich gezogen hat. Und infolgedessen wurde ein Film von ihm gecancelt. Das heißt, er war, glaube ich, sogar schon bei den Dreharbeiten oder der Film war sogar fertig. Jedenfalls, der Film wurde nicht fertiggestellt und er hat das Geld dafür nicht bekommen. Und das wären Millionen von Dollar gewesen. Er hat keine Auftritte mehr gemacht, er hat davor Stadien gefüllt und ist bestimmt mehr als ein Jahr lang nicht mehr aufgetreten. Also ihm ist wirklich sehr, sehr viel Geld durch die Lappen gegangen dadurch. Die Anschuldigung, die ihn dieses ganze Geld gekostet hat, war, dass er vor zwei Menschen, zwei Frauen, die ebenfalls Comedians sind, es gibt keinen netten Weg, das zu sagen, masturbiert haben soll. Und am Telefon mit einer weiteren Person soll er das ebenfalls getan haben. Und dann hat er, also er hat ihr eröffnet, dass er das getan hat. Und daraus hat er seine sexuelle Befriedigung sozusagen gehabt. Aus dieser Macht, das diesen Frauen gegenüber eröffnen zu dürfen, offenbar. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Er hat zwar diese Personen, zumindest vor denen er das direkt gemacht hat, gefragt, ob er das jetzt machen darf. Und sie haben, ich glaube, sogar ja gesagt. Und dann hat er das gemacht. Und trotzdem hat sich dann im Endeffekt rausgestellt, dass das nicht cool war, weil er in einer Machtposition war als einer der erfolgreichsten lebenden Comedians gegenüber diesen beiden Frauen, die bedeutend weniger Einfluss und Ansehen haben. Und insofern wurde Louis C.K. gecancelt. Das ist jetzt alles grob zusammengefasst und bestimmt ganz furchtbar, aber das ist ungefähr, was passiert ist. Hier ein Vorfall, der wahrscheinlich sehr vielen Leuten sehr präsent ist immer noch. Will Smith, Oscarverleihung 2022. Chris Rock macht einen Witz über seine Frau. Ein Witz, der, und wir müssen das alle jetzt zugeben, ein Witz, der vergleichsweise harmlos ist für die sonstigen Kaliber, die Comedians auspacken. Wir erinnern uns, wir sind bei einer Awardverleihung, bei den Oscars. Will Smith sitzt in der ersten Reihe, weil er nominiert ist an dem Abend als bester Schauspieler. Dieser Mann ist ein Multimillionär, steht in der Öffentlichkeit und er weiß, dass bei diesen Awardverleihungen, siehe Ricky Gervais bei den Golden Globes, Leute direkt aufs Korn genommen werden. Chris Rock macht also den Witz, hey, deine Frau kann ja G.I. Jane 2 machen. Das ist ein, der Witz daran ist, Demi Moore hat den Film gemacht, damals hatte sie kurze Haare. Will Smiths Frau hat Haarausfall, hat eine Haut- oder Haarkrankheit, weswegen sie eine kurze Haare hat, beziehungsweise gar keinen Haarwuchs auf dem Kopf. Will Smith steht auf, geht vor zur Bühne, schlägt Chris Rock ins Gesicht für diesen harmlosen Joke, setzt sich wieder. Chris Rock sagt sowas wie, hey, das war ja nur ein G.I. Jane-Witz, nicht so schlimm. Will Smith sagt, keep my wife's name out of your fucking mouth. Und erhält, nachdem die Sendung kurz unterbrochen worden ist, am selben Abend noch seinen Oscar als bester Schauspieler. Unter Tränen hält er eine Rede, dass er eigentlich nicht diese Person sei, die Gewalt fördern will, die eigentlich liebt und er das aus Liebe getan habe, aus Liebe zu seiner Familie. Und hält eine also emotional vollkommen unausgeglichene, leicht wahnsinnige in meinen Augen, aber es ist meine persönliche Meinung, Rede, die berührend ist. Ich habe die Rede gesehen, berührend. Aber wenn man sich diesen Kontext ansieht von dem Ganzen, ist es auch schon so ein bisschen crazy. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Sagen wir es so, Will Smith geht es wahrscheinlich nicht gut. Punkt ist, Will Smith wurde danach insofern gecancelt, als dass er wahrscheinlich erstmal keine Rollen gespielt hat und geächtet ist? Meines Erachtens nach zu Recht, weil ein Witz keine Gewalt rechtfertigt. Egal, was für ein Witz das ist, egal, welche welche Umstände es sind. Dazu muss man wissen, Will Smith kennt Chris Rock, und zwar seit Jahrzehnten. Die haben das miteinander dann auch wieder geklärt. Das war einfach ein Moment der Schwäche einer sehr berühmten Person. Apropos Oscars, apropos schwarze Comedians bzw. Schauspieler, Kevin Hart hatte in Aussicht gestellt bekommen, die Oscars moderieren zu dürfen, ich glaube 2020 oder 2021. Jedenfalls wurden aber jahrealte Tweets von ihm gefunden, wo er einen Witz macht, der ungefähr so geht: Sein Sohn tut etwas und Kevin Hart schreibt so: Oh, ich hoffe, der wird nicht schwul oder so. Infolgedessen, weil man diese alten Tweets gefunden hat, durfte Kevin Hart nicht mehr die Oscars moderieren. Aber hier stellen wir fest, diese Äußerung ist neben der Bühne gefallen, nicht auf der Bühne. Wurde zwar gecancelt, aber nicht wegen etwas, was er auf einer Bühne gesagt hätte. Das heißt, wir können jetzt canceln schärfer definieren. Canceln ist, wenn eine Person eine Sache sagt, tut oder in Social Media eine Äußerung von sich gibt, infolge derer ihre beruflichen Möglichkeiten geringer werden oder für eine Weile ganz verschwinden. Um es mal so auszudrücken. Die Frage ist jetzt doch, ist schon mal jemand gecancelt worden, nicht wegen dem, was er neben der Bühne getan hat oder gesagt hat, sondern was er auf der Bühne gesagt hat? Natürlich, auf der Bühne getan, Will Smith haut Chris Rock einer rein. Aber wurde zum Beispiel schon jemand gecancelt wegen eines Jokes zum Beispiel? Ein Comedian erzählt einen Witz auf der Bühne und infolgedessen bekommt er keine Arbeit mehr. Nicht, weil der Witz schlecht war, sondern weil der Witz ein Tabu gebrochen hat, das nicht gebrochen werden darf. Das ist ja die Grundvoraussetzung beim Canceln. Da geht es ja um eine moralische Übertretung. Erstmal würde ich sagen, weil juristische Urteile nicht immer abgewartet werden, bis eine moralische Verurteilung und Konsequenzen wie Verringerung der beruflichen Aussichten und Chancen eintreten. Wir bleiben in der Welt der Comedians, denn Dave Chappelle, sein neues Special, und so ganz so neu ist das nicht, aber sein Special ist auf Netflix erschienen, in dem er eine berührende Geschichte erzählt über eine Freundin von ihm, eine Transfrau, also ein Mann, der beschlossen hat, als Frau zu leben und die dann als Frau gelebt hat. Und diese Frau kam zu seinen Shows und war in der ersten Reihe, hat am lautesten gelacht. Sie haben sich angefreundet, er hat sie mal für sich seine Show eröffnen lassen, quasi als Opening Act. Sie war furchtbar. Und dann aber ist er dran, weil im Laufe der Show haben sie aber angefangen zusammenzuarbeiten und es war großartig und sie waren die besten Freunde. Und dann hat diese Person, diese Transfrau, diese Frau sich eingesetzt für Dave Chappelle im Internet und wurde laut ihm dementsprechend aber durch den Dreck gezogen, weil sie ja eine transphobe Person, Dave Chappelle, verteidige. Und infolgedessen hat sich diese Person, diese Frau, das Leben genommen, weil sie nicht ausgehalten hat, von so vielen Leuten auf einmal attackiert zu werden. Ich glaube, es ist vielen Menschen gar nicht bewusst, bis sie das nicht selbst zum Teil erlebt haben, wie stark der Druck sein kann durch Social Media. Man hört ja ab und zu, dass Menschen, nachdem sie auf Social Media gemobbt werden, sich zum Beispiel das Leben nehmen, tragischerweise. Und es klingt erstmal unvorstellbar, dass das ist, dass das passiert. Aber was ja wirklich passiert ist, auf Social Media äußern sich Leute oder reden Leute mit einem, zum Beispiel in Kommentaren auf YouTube, reden Leute mit einem untereinander und mit Creatoren, also mit mir zum Beispiel, in Kommentaren auf eine Art, wie sie sich, wenn die Person direkt vor ihnen im Raum wäre und mit ihnen reden würde, vielleicht nicht ganz trauen würden oder noch zweimal nachdenken würden, wie sie denn das, was sie fühlen oder was sie denken, an diesen Menschen herantragen. Hingegen, wenn du vor dir einen Bildschirm und eine Tastatur hast, oder nicht mal eine Tastatur, einfach dein Handy, und da in die Tasten eingibst, was du denkst und fühlst, ohne quasi diesen Check durchführen zu müssen, diese Person ist gerade vor mir und das, was ich sage, kann potenziell Konsequenzen für mich haben. Wenn das nicht vorhanden ist, ist jetzt mal meine These, ist es so, dass viele Sicherheitsmechanismen dadurch ausgeschaltet werden. Mein Punkt ist also, die Kommunikation auf Social Media ist eine schwere Geschichte. Das ist ein eigenes Meme geworden. Ich bin jedes Mal, wenn ich eine nette Unterhaltung mit jemandem im Kommentarbereich von YouTube habe, jedes Mal, wenn das nett verläuft, bin ich so dankbar und froh, dass ich es geschafft habe, mit jemandem nur übers Schreiben, was super missverständlich ist. Textnachrichten sind ganz, ganz merkwürdig, weil sie so wahnsinnig missverstanden werden können. Wenn ich es dann schaffe, mit jemandem eine angenehme Unterhaltung zu führen. Das macht mich immer sehr, sehr froh. Das ist aber nicht die Regel, sondern eigentlich fast schon die Ausnahme der Regel. Zurück zu Dave Chappelle und seinem Special. Dave Chappelle hat also Witze gemacht über die Trans-Community, über Trans-Personen, auch über seine Freundin, über die er da gesprochen hat, die sich das Leben genommen hat. Und trotzdem kann man nicht von der Hand weisen, dass Dave Chappelle wahrscheinlich nicht transphob ist. Der hat nichts gegen Transpersonen, der macht halt einfach auch über diese Gruppe von Menschen Witze. Dave Chappelle hat also, ich mag das Wort zwar nicht, aber Shitstorm auf Social Media erfahren aufgrund seines Specials. Das hatte jedoch keine beruflichen Konsequenzen für ihn. Er tritt zwar gerade weniger auf, aber immer noch, wurde nirgendwo aktiv ausgeladen und das tut seine Karriere jetzt, glaube ich, mal keinen Abbruch. Also auch hier stellen wir fest, wurde nicht so richtig gecancelt. Wird zwar kontrovers diskutiert, aber ohne spürbare Auswirkungen auf seine Karriere. Bringen wir das Ganze doch mal nach Deutschland. Dieter Nuhr zum Beispiel hat während der Corona-Zeit in seinen Programmen und ich glaube auch in den Medien einige Äußerungen getan, die ihm von bestimmten Personen als querdenkerisch ausgelegt wurden. Aber Dieter Nuhr tritt immer noch im Fernsehen auf, nur im Ersten, unter anderem. Und mir wäre nicht bekannt, dass eine Show von ihm gecancelt worden wäre. Ein weiterer Comedian in Deutschland in den Schlagzeilen, Luke Mockridge, hat allerdings nicht Probleme wegen etwas, was er auf der Bühne getan hat, sondern was er angeblich neben der Bühne getan hat. Ihr könnt euch da ja mal reinlesen, wenn ihr Luke Mockridge googelt oder euch fragt, warum er in letzter Zeit so wenig auftaucht in Fernsehen oder auf Bühnen. Ein weiteres interessantes Beispiel ist Lisa Eckert, eine österreichische Kabarettistin, ist 2020 für einen Beitrag von 2018 in den Fokus von Kritik geraten. Ich zitiere Wikipedia. Für einen Beitrag in der WDR-Sendung Mitternachtsspitzen wurde ihr Antisemitismus vorgeworfen. In ihrem satirischen Beitrag Die heilige Kuh hat BSE hatte Lisa Eckert in sarkastischer Art und in Form einer Figurenrede die Frage gestellt, was wir tun, wenn die Unantastbaren beginnen, andere anzutasten. Wenn also Juden wie Harvey Weinstein oder Roman Polanski, Schwarze wie Bill Cosby oder Morgan Freeman, Frauen sexuell belästigten und Schwule wie Kevin Spacey Männer. Das sei der feuchte Albtraum der politischen Korrektheit. Kritisiert wurde Lisa Eckerts Äußerung, Juden, da haben wir immer wieder den Vorwurf gewettert, denen ginge es nur ums Geld und jetzt plötzlich kommt raus, denen geht's wirklich nicht ums Geld, denen geht's um die Weiber und deshalb brauchen sie das Geld. Tom Ulich schrieb in der Jüdischen Allgemeinen, ihr kabarettistisches Rezept bestehe im simplen Brechen von Tabus, die nie welche waren, auch in puncto Antisemitismus. Der Antisemitismusbeauftragte der deutschen Bundesregierung Felix Klein bezeichnete Lisa Eckerts Einlage von 2018 als geschmacklos und kritikwürdig und erklärte, ihre Pointen basierten auf Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit. Währenddessen verteidigte Ariane Lemme ebenfalls in der Taz ihn unter dem Titel Satire muss wehtun dürfen. Und da sind wir an einem hervorragenden Punkt, eine Überleitung zu machen in das nächste Thema, das aber eigentlich dasselbe Thema ist. Gerade haben wir ja gehört, ihr wurde Ihre Pointen basierten auf Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit. Ich glaube, da passiert etwas, was ich als Übertragung bezeichnen würde. So ein bisschen riecht das danach, als würden Menschen denken, dass wenn sie antisemitische oder rassistische Klischees oder Stereotype benutzt, diese Stereotype benutzen, weil sie der Meinung ist, dass diese Stereotype wahr sind. Aber im Moment einer Performance auf der Bühne, vor allem einer Kabarett- oder Comedy-Performance, wird ja oft zum Beispiel das Mittel der Ironie, der Überspitzung benutzt. Das heißt, man kann also davon ausgehen, dass zum Beispiel, wenn Lisa Eckert antisemitische Stereotype wiederholt, das trotzdem nicht Lisa Eckerts Meinung ist, sondern sie benutzt, um zum Beispiel eine Pointe zu landen. Das kann man dann, wie ich gerade zitiert habe, geschmacklos und kritikwürdig finden. Aber es wirft die Frage auf, ob man ihr nicht Unrecht tut, wenn man sie wo auslädt. Was passiert ist, Lisa Eckert wurde, glaube ich, war das die Frankfurter Buchmesse, wo sie hätte einen Vortrag halten oder eine Performance machen sollen, ausgeladen. So richtig schlecht hat sich das aber wahrscheinlich auch nicht auf ihre Karriere ausgewirkt. Da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Aber ich meine, dass Lisa Eckert im Prinzip nicht gecancelt worden ist durch das, was sie auf der Bühne gesagt hat. Selbst wenn es unter vielen Leuten Kritik gefunden hat oder viele Leute aufgebracht waren deswegen. Halt, das war ein Literaturfestival in Hamburg und nicht in Frankfurt. Und natürlich ist es die Leipziger Buchmesse und nicht die Frankfurter Buchmesse. Jedenfalls, worauf ich glaube ich auch hinaus will, ist, dass Kontext massiv wichtig ist. Das heißt, in welchem Zusammenhang Dinge passieren. Selbst wenn man ein Stereotyp hört, bedeutet es nicht, dass dieser Stereotyp in der Bedeutung einer Beleidigung auf der Bühne ist. Die Bedeutung ist wahnsinnig wichtig. Ein Beispiel, das ich dazu habe, ist, in den 90er Jahren und in den frühen 2000ern, glaube ich auch, sind Spiele, Computerspiele, auf dem Index gelandet, weil sie Hakenkreuze enthalten haben in der Grafik. Das heißt, der Index ist, es gibt eine Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, wie es heißt, alles von Literatur bis Kunsterzeugnissen wie Filmen oder Computerspielen, wird dort untersucht und gegebenenfalls auf den Index gesetzt, was bedeutet, dass dieses Erzeugnis nicht mehr an Menschen in Deutschland verkauft werden darf, nicht mal an Erwachsene. Und viele Spiele, die Hakenkreuze enthielten, wo die Hakenkreuze aber nicht verherrlichend gemeint waren, nicht glorifizierend, sondern einfach nur Teil der Geschichte waren, weil die Geschichte eben in Nazi-Deutschland gespielt hat oder weil man sogar explizit gegen Nazi-Deutschland gekämpft hat. Trotzdem, trotz dieses Kontexts, wurden diese Spiele verboten. Einfach nur, weil das Symbol erschienen ist, ohne Rücksicht auf Kontext. Diese Entscheidungen werden jetzt in letzter Zeit sukzessive immer weiter zurückgenommen. Zurückgenommen insofern, als dass die Spiele, die auf dem Index sind, vom Index wieder runtergenommen werden und wieder zur Verfügung stehen und käuflich erwerbbar sind. Übrigens ist das ja für uns heutzutage unvorstellbar und erst recht wäre es unvorstellbar, wenn dasselbe mit Filmen passieren würde. Man stelle sich nur vor, ein Inglourious Basterds von Quentin Tarantino, das zur Nazizeit spielt, aber zum Gegenstand hat, das Nazireich so früh wie möglich zu stoppen, indem man Hitler und die Führungsetage des von Nazi-Deutschland tötet. Aber weil das halt in Nazi-Deutschland spielt, kommen Hakenkreuze vor, kommen deutsche Grüße vor etc. Und dieser Logik nach, mit dem man die Videospiele behandelt hat, müsste man Inglourious Basterds von Quentin Tarantino verbieten, was natürlich vollkommen irrsinnig ist, weil uns allen ja präsent ist, was da der Kontext ist, worum es da geht. Und niemand würde es einfallen, Quentin Tarantino als Nazi zu bezeichnen, weil er in seinen Filmen Figuren auftreten lässt, die überzeugte Faschisten sind oder Antisemiten, wie zum Beispiel Hans Lander, gespielt von Christoph Waltz, der dafür einen Oscar bekommen hat als bester Nebendarsteller. Wir hatten ja gesagt, die beiden Probleme sind A, kann man Kunst und Künstler trennen und B, wie wichtig ist Kontext? Ich mag Filme mit Kevin Spacey immer noch. Ich liebe, wo wir gerade bei Tarantino sind, Pulp Fiction, produziert von der Weinstein Company. Ich glaube, ich kann in meinem Kopf das ganz gut trennen. Und die zweite Frage, B, wie wichtig Kontext ist, und da ist die Antwort einfach, Kontext ist alles entscheidend. Und manchmal ist B, Kontext, sogar die Antwort auf Frage A. Kann man Kunst und Künstler trennen? Ja, kann man, sollte man vor allem auch auf der Bühne. Wenn eine Person auf der Bühne steht und etwas sagt, zumal es ein Comedian ist, wenn man schon davon ausgeht, dass man da eine Person sieht, die einen zum Lachen bringen will und alles sagen würde, um einen zum Lachen zu bringen, wirklich alle Dinge, die wir zusehen, uns nicht trauen zu sagen, im wahren Leben erst recht nicht sagen, meistens, höchstens unseren Nächsten, aber manchmal sagen wir uns das selber im Kopf nicht. Weil sie diese Dinge aber aussprechen und benennen, bringt uns das zum Lachen. Der Kontext, in dem sie das sagen, bringt uns zum Lachen. Die Übertreibung, die Ironie, das Entlarvende dabei, wenn man diese Dinge ausspricht. Und da kommen wir, glaube ich, einer Wahrheit näher, die gerade scheint es, vielleicht täuscht mich das auch, vielleicht ist es gar nicht so, eine Wahrheit, die in Vergessenheit gerät, ist, dass wenn man Dinge ausspricht, vor allem in künstlerischen Kontexten, dass dann es möglich wird, sich diese Dinge anzusehen. Wenn Menschen sagen, über diese Gruppe darf man keine Witze machen, oder etwas Schlechtes über diese Gruppe zu sagen, ist Rassismus, oder es ist rassistisch, Witze zu machen auf diese oder jene Art über diese Personen, riskiert man damit nicht nur, dass man diese Personen ausschließt, weil im Prinzip über alle Menschen diese Witze gemacht werden, warum dann über bestimmte Gruppen nicht? Man riskiert aber auch den Erkenntnisgewinn, den eine Diskussion zum Beispiel haben kann, wenn man Künstler und Künstlerinnen daran teilhaben lässt, indem man sie Witze machen lässt über diese Person, die Absurditäten des Alltags der Menschen dadurch aufdecken. Ihr habt ja gerade gemerkt, ich habe Künstlerinnen und Künstler gesagt. Ich habe auf YouTube festgestellt, dass vielen Menschen es unangenehm ist, wenn ich gendere. Was mich sehr, sehr überrascht hat, weil in der Blase, in der ich bin, das quasi Normalität ist. Leute sagen, und ich auch, mir passiert das, zum Beispiel, wenn es um Künstler geht, dann sage ich manchmal KünstlerInnen mit diesem kleinen Stopp mitten im Wort, um beide Formen zu sagen, sowohl Künstler als auch das Innen dazu. Warum ich das tue, ist nicht, um eine politische Nachricht zu senden, sondern mir passiert das einfach. Und ich habe mich mittlerweile so daran gewöhnt, dass es sich für mich anfühlt, als hätte ich einen grammatikalischen Fehler gemacht, wenn ich das nicht mache. Ich will damit aber, wie gesagt, keineswegs eine politische Aussage treffen. Ich finde nur sehr, sehr spannend, dass viele Leute darauf so reagieren, wie jemand spricht. Und ich kann nur vermuten, dass es sich um das Ergebnis von einer bestimmten Polarisierung handelt, die in der Gesellschaft ist, die wir vielleicht zu Teilen auch aus Amerika übernommen haben. Es gibt zwei Lager. Das eine Lager ist links, woke und progressiv, und das andere Lager ist rechts und konservativ und die Linken im Kopf der Rechten würden sagen querdenkerisch. Das ist ja auch ein Kampfbegriff geworden. Aber diese Polarisierung, ich will da gar nicht Teil von sein. Ich rede so, weil ich mich daran gewöhnt habe, weil ich glaube, dass das gut ist. Ich will aber nicht Teil von irgendeinem dieser Lager sein. Ich sehe mich irgendwo in der Mitte zwischen den Stühlen in dieser Diskussion. Und ich bin sicher, einigen der ZuhörerInnen, der Zuhörenden, gendere ich gar nicht genug oder rede zu unsensibel über bestimmte Themen oder die haben was dagegen, dass ich bestimmte Stereotype nicht sofort verurteile und nicht die richtige Haltung zeige, in Anführungszeichen. Und die andere Seite wird sich daran stören, dass ich Künstler gendere, also freue ich mich auf Irritation auf allen Seiten. Nein, Spaß. Eigentlich wünsche ich mir, dass in Diskussionen miteinander, sei es im Internet oder im echten Leben, Menschen weniger versuchen, egal von welcher Seite, zu bestimmen, was eine andere Person sagen darf und was sie nicht sagen darf, beziehungsweise, dass Leute Kompromisse eingehen miteinander. Und vor allem, dass sie normal miteinander reden, nicht wütend miteinander reden, sondern versuchen, und ich weiß, das klingt kitschig, liebevoll, aus Liebe miteinander zu sprechen und vor allem nie aufhören, miteinander zu reden, sich verständigen, sich als Menschen sehen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das war das Wort zum Sonntag. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich kann verstehen, dass diese Folge vielleicht nicht so beruhigend ist wie die letzte Folge, wo es explizit um Comfort Watching ging. Aber wir werden auch solche Themen durchnehmen. Auf jeden Fall, lasst bitte, egal wo ihr den Podcast hört, auf Spotify, Apple Podcasts oder YouTube ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da, auf Spotify 5 Sterne, auf Apple Podcasts 10 Sterne, die maximale Anzahl von Sternen, ihr helft mir damit wirklich sehr weiter. Ich wünsche euch einen fantastischen Sonntag, Montag, Dienstag, wann auch immer ihr das hört, morgens, mittags, abends, egal was ihr tut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.